Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2.
Haben die schönsten Schweizer Bücher eine Zukunft? Das ist die Frage heute in Reflexe. Die Schweiz hat sich seit der Moderne einen Ruf als Mekka des qualitativ hochstehenden Grafikdesigns erworben. In den letzten 20 Jahren haben junge, innovative Grafikdesigner an diese Tradition angeknüpft, zugleich aber neue Wege beschritten. Schon seit 1941 gibt es den Wettbewerb »Die schönsten Schweizer Bücher«, seit 1999 wird er vom Bundesamt für Kultur ausgerichtet, mit ausgesprochen positiver Bilanz. Viele der prämierten Bücher haben auch bei internationalen Wettbewerben Auszeichnungen gewonnen und das wirkt sich positiv für die Gestalter und Verlage aus. Jetzt soll der Wettbewerb im Zusammenhang mit dem neuen Kulturfördergesetz zurechtgestutzt werden. Welche Folgen hat dies und was sagt es über die neue Kulturpolitik aus? Aber auch, was sind heute Kriterien für schönste Bücher? Über diese Fragen spricht Barbara Basting mit dem Grafikdesigner Cornel Windlin. Er war während der letzten Jahre Jurypräsident des Wettbewerbs und gehörte der Eidgenössischen Designkommission an, sowie mit Thomas Kramer, dem Leiter des Kunstbuchverlags Scheidecker und Spies.
Ich begrüße Sie im Studio, Thomas Kramer und Cornel Windlin. Vor mir liegt das Schweizer Telefonbuch. Cornel Windlin, erste Frage an Sie als Jurypräsidenten des Wettbewerbs in den letzten 4 Jahren. Hatte das oder hätte das Schweizer Telefonbuch im Wettbewerb eine Chance?
Also ich selber bin ein großer Fan von Telefonbüchern. Ich sammle die teilweise sogar, jetzt nicht systematisch, aber ich bringe oft von Auslandreisen Telefonbücher mit, weil die mich immer schon fasziniert haben. Gerne auch gelbe Seiten, Yellow Pages, die ein Abbild der Wirtschaftsstruktur eines Landes oder einer Stadt sind. Es sind immer beredte Zeugen einer Kultur. Wo immer man hingeht, hat es meistens ein Telefonbuch. Vor der Hand hat es noch. Aber interessante Frage, es wurde noch nie eingereicht. Jedes Buch, das eingereicht wird, in gleich welcher Sparte, wird beurteilt. Es wäre sehr interessant zu sehen, wie sich die Jury auf ein Telefonbuch einlassen würde. Es ist eine sehr komplexe gestalterische Aufgabe, die jetzt landläufig nicht als kompatibel mit dem schönsten Buch angesehen würde. Ich denke aber gerade in unserem Wettbewerb, nach den Kriterien, die wir eigentlich entwickelt haben, würde es mich nicht erstaunen, wenn sogar ein Telefonbuch, das besonders gut gemacht ist und diese Auflage und Aufgabe besonders gut löst, ein durchaus schönstes Buch sein könnte.
Ich frage das natürlich deswegen, weil das Telefonbuch noch eines der am weitesten verbreiteten Bücher ist. Mhm. Und die Frage geht auch darauf, ob auch Massenprodukte quasi in diesem Wettbewerb eine Chance haben. Mhm. Thomas Kramer, Sie leiten einen Verlag, der vor allem Bücher im Bereich Kunst, Fotografie, Architektur herausgibt, Scheidegger und Spies. Was ist denn für Sie ein schönes Buch?
Ach, ich bin da so subjektiv wie alle anderen Leute auch. Ich habe einen dezidierten Geschmack, der wahrscheinlich von vielen nicht geteilt wird, der auch zuweilen von der Jury der schönsten Schweizer Bücher nicht geteilt wird. Aber ich glaube, es ist klar, es gibt sowas wie verbindliche, szenenverbindliche, manchmal national verbindliche, manchmal international verbindlichere Kriterien wie Typografie, Umgang mit Materialien, Funktionalität der Bücher. Man kann da durchaus relativ gut darüber streiten, aber es gibt Kategorien, in denen Schönheit einen Sinn hat, quasi beurteilt zu werden. Und gerade international fällt mir auf, dass das Renommee unserer Bücher und das Renommee der Schweizer Bücher generell unglaublich hoch angesiedelt wird. Das ist in Frankfurt oft eine Freude an der Buchmesse, aber auch sonst einfach so, dass das Schweizer Design und das Schweizer Gestaltungskönnen im Buchbereich wahnsinnig hoch bewertet wird.
Da kommen wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf, Thomas Kramer, wie das ist mit diesem internationalen Standard und der Schweiz. Cornel Windlin, Funktionalität, vielleicht Lesbarkeit, ist das ein wichtiges Kriterium? Wenn man so die Wettbewerbsresultate der letzten Jahre anschaut, gibt es ja manchmal auch Bücher, die sehr verspielt sind, gerade vom Layout oder von der Typografie her und wo nicht immer unbedingt die Lesbarkeit das oberste Kriterium zu sein schien.
Also erstens mal ist Lesbarkeit ja kein messbares, wirkliches Kriterium, obwohl gerade Lesbarkeit meistens von Vertretern einer eher konservativen Haltung als schlagendes Argument eingefordert wird eigentlich. Aber Lesbarkeit ist auch etwas, was erlernbar ist oder was sich auch verändert. Was Funktionalität angeht, es ist ja so, dass wir beim Schweizer Wettbewerb keine Kategorien haben, wie das zum Beispiel in Deutschland ist, wo gibt es Sachbuch, Kunstbuch, Architektur, Fotografie, was immer, Kochbuch und so weiter. Wir haben auch diese Aufteilung eigentlich, aber wir zeichnen nicht notgedrungen pro Kategorie die Besten aus. Das heißt, wir schauen eigentlich von allen Einsendungen aus, versuchen wir zu sehen, wer mit der zu bewältigenden Aufgabe bei der Buchgestaltung, das ist auch der Umgang mit dem Inhalt unter Umständen. Also ich glaube, so wie ich heutzutage einen Gestalter verstehe und begreife, ist es eben nicht jemand, der Spezialist ist für nur Typografie, Materialität und Formales, sondern
also
eben
Papierqualitäten
auch,
zum Beispiel.
Genau, sondern er ist unter Umständen eben auch involviert in den Inhalt, ins Editing eines Buches. Kommt ganz drauf an, was die Subject Matter dann ist. Das heißt, er ist nicht mehr nur der Fachmann oder Spezialist für Formales eben, sondern eben auch, oft sind das ja auch Teams, die zusammenarbeiten. Die Art, wie Bücher gemacht werden, haben sich mit Verbreitung der digitalen Hilfsmittel und Produktionsmittel sehr stark auch vermischt. Das ist nicht nur zum Vorteil für den Gestalter. Und es ist, glaube ich, auch die Notwendigkeit jedes Gestalters, wenn er Bücher macht, eigentlich praktisch seine Position zu verhandeln. Also er muss sich positionieren, er muss Leute finden, mit denen er zusammen so arbeiten kann. Und es gibt solche, die haben ein eher traditionelles Verständnis ihres Berufes, wie das vielleicht früher mal war. Und es gibt andere, die eher eine neue Konzeption haben und ihre Rolle eigentlich über das rein Gestalterische hinausgeht.
Thomas Kramer, wie wichtig ist denn Schönheit als Mehrwert? Ich weiß, der Begriff Schönheit ist ja so ein bisschen erstens umstritten, zweitens altbacken. Für die Vermarktung, für die Reputation eines Verlags, überhaupt für den Buchmarkt?
Ich möchte noch schnell beim Wort Funktionalität auch einhaken. Es ist ja so, dass Bücher eigentlich auf eine gewisse Art und Weise auch Liebhaberobjekte sind. Und je länger sich die Zeit entwickelt, umso mehr werden Bücher auch noch etwas mehr, oder? Funktionalität ist ja, klingt immer so, wie wenn es ein Schuhlöffel wäre, wo das Wissen in den Kopf kommt. Aber eigentlich haben gut gemachte Bücher ja einen funktionalen und ästhetischen und auch einen rezeptionsorientierten Mehrwert. Und dieser Mehrwert, der darf ruhig auch fallen stellen, oder? Es geht nicht so, dass alles automatisch möglichst gut lesbar sein muss, sondern dass ich sozusagen beim Genuss des Lesens oder des Schauens eben quasi mehr erlebe, als wenn ich das nur am Bildschirm anschaue.
Aber wenn Sie nur Fallen stellen, dann nehmen das vielleicht die Leute das nicht so gerne an. Sie müssen ja dafür bezahlen, sie kriegen es ja nicht gratis.
Wenn ich nur Fallen stelle, dann wird es ein Bestseller wie dieser Atlas der unbesuchten Inseln oder wie das heißt. quasi ein wunderbares Buch im Mare Buchverlag, wo quasi, ich weiß jetzt nicht mehr genau, nie gesuchte Inseln oder wie auch immer. aber einfach das Zentrale ist, dass Bücher sozusagen, dass der Genuss von Büchern etwas anderes ist, als das nur zu lesen. Und ich glaube, das heißt Funktionalität eben auf einem Veredelungsniveau. Und jetzt zur Frage zurück, für uns als Kunst-, Architektur- und Fotografieverlag ist das Aussehen und Anfühlen und Riechen der Bücher ein wesentlicher Mehrwert in unserem Renommee und auch in der Kaufbarkeit. Und warum wir international auch dann in einem Museumshop stehen, hängt schon mit den Büchern zusammen.
Ich denke sogar, je länger mehr ist das der Fall. Jetzt, wo du die Möglichkeit immer mehr haben wirst, sich zu entscheiden zwischen einem Download eines Textes oder eines Buches, unter dem Erwerb eines Objektes, das du für dich in ganz anderer Weise benutzen und besitzen kannst, aber auch dann dir eventuell zur Last fällt. Ne? Also ich bin gerade am Umziehen und ich muss ganz viele Bücher irgendwo hinverfachten. Das ist ein großer, schmerzhafter Prozess auch. Also man muss sich dann auch wieder trennen irgendwann mal. Aber trotzdem, also ich will nur sagen, das ist eigentlich in gewisser Weise jetzt gerade hinsichtlich der neuen Produktionsmöglichkeiten und Publikationsmöglichkeiten eigentlich bereits gewisse Tendenzen gibt, dass Bücher, die noch nicht ganz so alt sind, eigentlich bereits wie Antiquitäten behandelt werden. Ne? Da gibt es einen richtigen Markt dafür, für Fotobücher, die 1984 gedruckt wurden, in einer kleinen Auflage, die schon zu horrenden Preisen irgendwo in speziellen Shops in New York verkauft werden.
Aber das deutet natürlich auch ein bisschen darauf hin, was sich auch aus den Wettbewerben ablesen lässt, dass natürlich sehr viele Titel im Bereich Kunst, Architektur, Fotografie sind, also in dem Bereich, der eh schon, ich sage jetzt mal klassischerweise mit Schönheit, mit Design, mit Ästhetik zu tun hat. Gleichzeitig haben Sie schon angesprochen, also die Produktionsbedingungen verändern sich, das Digitale spielt in der Produktion eine wichtige Rolle, aber auch in der Rezeption. Hm. Stichwort E-Books. Wäre es nicht mittlerweile zeitgemäßer, mal auf Grafikdesign, Gestaltung von tollen E-Books zu gehen? Ist das nicht so ein bisschen einfach noch so eine Fetischsparte für Spezialisten, das schöne Buch? Ganz polemisch gefragt.
Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also wir haben eigentlich versucht, diesen Begriff der Schönheit ein bisschen, also dieser Titel, die schönsten Schweizer Bücher, hat ja auch ein etwas leicht altmodisches und man kann fast darüber ein bisschen lächeln. Wir haben den eigentlich versucht, neu zu denken, oder? Ich glaube, Schönheit ist immer ein Thema. Was das E-Book angeht, auch da wird sich eine Entwicklung zeigen, wo es bessere und weniger gute gibt und solche, die halt irgendwie einfacher zu lesen sind und solche, die weniger einfach zu lesen sind. Und da wird es auch unterschiedliche Formen geben, wie man eine Narration macht, wie man überhaupt mit Inhalten umgeht, wie man mit Bild-Text-Kombinationen umgeht. Das ist eine ganz spannende Aufgabe für einen Designer, das ist gar keine Frage. Es ist eine andere Aufgabe, als ein Buch zu designen, das ist auch klar. Aber es geht auch gar nicht so darum, das Buch gegen das E-Book und so weiter. Das sind einfach zwei verschiedene Aufgaben. Für uns als Designer ist es eigentlich toll, weil es ist eigentlich nochmal ein neues Medium, mit dem du arbeiten kannst. Du kannst ganz neue Dinge wahrscheinlich dir ausdenken, wie du damit umgehen kannst. Und du wirst mit ganz anderen Sachen konfrontiert, wie wahrscheinlich Batterie, wie lange hält die Batterie in so einem Ding, also und wie ist die Schrift aufgebaut, Lesbarkeit ist da nochmal ein ganz anderes Thema mit Bildschirm und so weiter.
Würde das bestätigen, dass das klassische Buch eigentlich so eine Art Reservat des haptischen, sinnlichen ist, wo man noch etwas bewahrt, was ja vielleicht durchaus auch eine Qualität sein kann in dieser Welt der elektronischen Oberflächen?
Also ich glaube, zweifellos hat das Buch, das gedruckte Buch und das gebundene Buch immer noch diesen Reservatcharakter und wird den lange haben, weil ich meine, man darf jetzt ja auch nicht sich von den letzten 20 Jahren blenden lassen, oder? Das sind Jahrhunderte, wo Sie Bücher aufbewahren können, wo Sie in die St. Galler Stiftsbibliothek gehen können und da alte Sachen, Handschriften und gebundene Bücher anschauen können. Das ist etwas, was mit in der elektronischen Form dann jetzt schon schwierig wird, das, was vor 10 Jahren war, noch lesen zu können. Also es sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Mhm. Absolut.
Vielleicht ist es auch der Moment zu fragen, Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, Thomas Kramer, in der Schweiz gibt es ja da auch diese besondere Tradition. Was charakterisiert denn die hiesige Produktion, dass sie international so erfolgreich ist? Es gibt ja mittlerweile 82 dieser nationalen Buchwettbewerbe und die Schweiz schafft es ja recht regelmäßig, auch in diesem internationalen Wettbewerb, aus all diesen nationalen Wettbewerben, wirklich Dinge zu platzieren. Also gerade letztes Jahr wieder Thomas Galler, Edition Fink.
Ich glaube, es hat sehr stark mit Typografie zu tun. Zum einen, das ist ja das, was man auch bei alter Werbung und bei Inseraten in jahrzehntealten Zeitschriften oder so fesselt, dass die Schweiz einfach letztlich einen sehr viel höheren Bewusstheitsstand an typografischen Lösungen als das benachbarte Ausland hatte damals. Damit hat es zu tun. Zum anderen hat es natürlich auch mit kommerziellen Aspekten zu tun. Wir sind ein kleines Land mit kleinen Sprachräumen dann noch, oder? Die Deutschschweiz ist so groß wie der Großraum München. Und was sich hier kulturell abspielt, spielt sich halt in dieser Nische ab. Und das heißt, der Massenmarkt ist ohnehin nicht wahnsinnig interessiert daran. Die großen Konzerne besitzen auch noch nicht Schweizer Verlage, wie sie deutsche Verlage en masse besitzen. Und das heißt, es ist einfach so, dass quasi die Sorgfalt ein bisschen weniger der Ökonomisierung unterworfen wurde.
Aber ist es Design, Grafikdesign nicht längst auch in so einer Globalisierungsphase, also gerade jetzt im Bereich der Architektur, Kunst, Fotografie, Bücher, das ist ja dieser globalisierte Bilderbuchmarkt, sage ich mal, Cornel Windlin, wie präsentiert sich denn das aus der Warte der Jury, die Sie jetzt einige Jahre angeführt haben, da gab es ja vielleicht auch Veränderungen?
Das ist durchaus so, ja, also natürlich zeichnet sich eben auch im Wettbewerb eine fortschreitende Internationalisierung ab. Also die Kriterien, was ein Schweizer Buch ist, mussten dann auch irgendwann mal angepasst werden, weil früher musste Verlag, Gestalter und was noch?
Druckerei.
Und Druckerei mussten in der Schweiz sein. Dann hat man irgendwann mal gemerkt, dass das nicht mehr hinkommt. Dann hat man das ein bisschen gelockert. Die Realität ist natürlich, dass schon Gestalter schon eigentlich sich im Ausland unter Umständen ausbilden. Ebenso wie andere ausländische Gestalter hier sich in der Schweiz ausbilden und so weiter. Je nachdem arbeiten die dann natürlich dann in Holland, in England, in Amerika, wie auch immer. Bringen aber trotzdem natürlich die Voraussetzungen mit, dass sie eigentlich für diesen Wettbewerb eingeben können und auch sollen. Der Begriff des Schweizerischen wird dadurch, glaube ich, etwas modernisiert und angepasst, entspricht auch absolut den Gegebenheiten, wie ich sie erlebe. Und gleichzeitig, also noch ein Wort zu dem, was vorher gesagt wurde oder gefragt wurde, wegen warum denn die Schweiz da immer so vorne dabei ist. Es ist natürlich so, dass wir Industrien haben, die ganz schweizerische Tugenden wie Präzision, Pünktlichkeit, Eifer bei der Arbeit,
Materialqualität,
Zuverlässigkeit und so weiter verbinden. Mhm. Leider natürlich auch zu einem gewissen Preis, und der ist hoch. Und im Moment, jetzt, wenn wir die Wechselkurse anschauen, dann sind sie halt gerade für Ausländer extrem hoch und für uns auch langsam. Das Gefälle zwischen der Produktion in der Schweiz und im Ausland wird deutlich höher. Das ist eine katastrophale Situation natürlich für Drucker, Buchbinder, wahrscheinlich auch für Verleger natürlich.
Das ist eine spannende Frage, Thomas Kramer. Da können Sie wahrscheinlich aus der Praxis ein bisschen berichten, denn man kann sich ja fragen, wird da nicht etwas unterstützt, eine Branche, die eigentlich hier ohnehin über kurz oder lang gar nicht mehr produzieren kann? Es wird ja jetzt schon eifrig im Ausland gedruckt. Gibt es ein Brain Drain der Kreativbranche aufgrund eben dieser wirtschaftlichen Verschiebung, eben Eurokurs, wie Cornel Windlin das eben angekündigt hat?
Also bisher gibt es eigentlich überhaupt nicht einen Brain Drain der Kreativbranche, sondern es gibt mehr sowas eben, wie Cornel gesagt hat, sozusagen eine internationalere Schweiz-Definition, das quasi halt Gestalter im Ausland diese typografischen und gestalterischen Finessen der Schweizer Kultur und auch die Spezialitäten da weiterführen und dann auch wiederum in die Schweiz zurückwirken. Und so, von daher breitet sich das eigentlich eher in positiv angenehmer Weise aus. Man darf aber natürlich nicht übersehen, dass die allermeisten Bücher, die bei den schönsten Schweizer Büchern, aber auch beim deutschen Wettbewerb, da dürfen die Schweizer, wenn sie eine deutsche Druckerei zum Beispiel haben, ja auch eingeben oder sowas, dass die auch Nischenprodukte sind, die gefördert sind mit Stiftungsgeldern, mit Institutionengeldern. Und wie das nun wiederum sich verändern wird, ist ohnehin schwer zu sagen. Die meisten Schweizer Museen drucken ihre und gestalten und verlegen ihre Bücher in Deutschland. Das heißt, es ist so, dass da ein monetärer Drain ist, der sehr groß ist. Von daher, aber wir leben im vernetzten Europa und so ist das halt. Aber der Euro und der Schweizer Franken haben viele schwierige Probleme vielleicht, aber in der Gestaltung wird das nicht so ein großes Problem werden, glaube ich.
Deswegen vielleicht auch nochmal der Bogen zurück zur Rolle des Buchpreises in dem Ganzen. Ist das denn so eine Art Trendsetter-Funktion? Soll der Buchpreis zeigen, wohin die Reise geht? Ist er stilprägend? Hat er Trend setzen können auch in den letzten Jahren?
Ich sehe die Notwendigkeit, dass der Wettbewerb abbildet, was im Moment passiert. Und natürlich reflektiert er immer auch das aktuelle Schaffen, was im Moment sich präsentiert bei uns. Und dadurch, dass man eben weggekommen ist von einem absolutistischen Verständnis, was jetzt Schönheit ist, und da irgendwelche Regeln aufgestellt hat, nach denen das jetzt zu funktionieren hat, nämlich so ist es richtig und so ist es eben nicht richtig, glaube ich schon, dass das eine offenere Wahrnehmung ist, welche Art von Schönheiten wir da zeigen. Regelmäßig wird da ein bisschen angemerkt, dass wir vielleicht zu stark gewichten, was jetzt irgendwie, also dass wir vielleicht irgendwelchen Moden aufsitzen und so weiter. Ich glaube nicht unbedingt, dass das so ist. Ich glaube, wir versuchen eigentlich immer ein relativ rundes Bild zu zeigen, wo verschiedene ganz und sehr, sehr konträre Haltungen eigentlich abgebildet sind. Und es ist natürlich so, dass neuere oder ungewohntere Formen mehr Aufmerksamkeit erreichen und dadurch haben die Leute das Gefühl, aber das ist nicht mal ein Buch oder das ist ja nicht mal schön gedruckt oder und so weiter. Aber diese Diskussion, die muss man führen und die finde ich sehr interessant. Also
ja. Jetzt ist ja dieser Wettbewerb gefährdet. Cornel Windlin, Sie haben deswegen jüngst in Ihrer Ansprache zur Preisverleihung an Julia Born, sie hat den Jan-Tschichold-Preis bekommen, eine ziemliche Brandrede gehalten im Helmhaus in Zürich. Ich erlaube mir, kurz aus dieser Rede zu zitieren. Sie haben da gesagt, im Zuge des hart umkämpften, kürzlich verabschiedeten Kulturverhinderungsgesetzes wird es in allernächster Zukunft zu tiefgreifenden Veränderungen im Kulturbetrieb kommen. Und wie kürzlich erstmals deutsch und deutlich in der NZZ am Sonntag zu lesen war, sollen dabei gerade die bisher mit Abstand erfolgreichsten Einrichtungen der eidgenössischen Förderung am empfindlichsten getroffen werden. Und sie spielen darauf an, dass neben dem Wettbewerb der schönsten Bücher, der in der Abteilung Design beim Bundesamt für Kultur angesiedelt ist, auch Kunst, Architektur, Fotografie getroffen werden. Das sind natürlich harte Worte, vor allem wenn Sie von einem Kulturverhinderungsgesetz sprechen. Vielleicht können Sie das ganz kurz noch etwas erläutern, Cornel Windlin.
Gut, ich war natürlich jetzt ein bisschen eine überspitzte Formulierung, die ich da verwendet habe. Natürlich ist es kein Kulturverhinderungsgesetz. Es wird aber leider eben Kulturförderungsgesetz genannt in der ganzen Diskussion. Die Problematik ist folgende, dass sich das Bundesamt für Kultur und die Provinzia streiten um Kompetenzen und um Gelder. Wenn man sich die ganze Sache ein bisschen vergegenwärtigt, ist es ein eigentlich lächerlicher Streit. Es geht um wenig Geld.
Eigentlich. Also der Wettbewerb kostet kaum etwas, halbe Stelle etwa und ein bisschen Ausstattung.
Ja, also ich sage, wenn ich wenig Geld sage, dann sage ich das im Vergleich, was sonst bei einem Staatshaushalt irgendwie ausgegeben wird. Es geht auch gar nicht ums Geld, sondern es sind einfach Hahnkämpfe zwischen zwei Institutionen. Die eine ist ein bisschen besser aufgestellt, die andere hat leider eine relativ schwache Führung. Das ist auch seltsam bekannt. Jetzt ist die Situation beim Bundesamt so, dass die Verteilkämpfe halt eben eingesetzt haben. Das Problem ist folgendes, dass eigentlich öffentlich gesagt wird, dass keine Gelder gespart werden müssen. Das Problem ist, dass eben sehr viel mehr damit gemacht werden muss. Also es werden neue Sparten dazukommen. Es soll Tanz, Musik, Literatur,
Theater
und Theater gefördert werden zusätzlich. Eigentlich kann man dagegen nichts einwenden. Das Problem ist, wenn man das macht, dann muss man auch die Instrumente schaffen, dass man das tun kann und man muss die Gelder sprechen. Also es ist ein Blödsinn zu sagen, es ist ein Kulturförderungsgesetz und unterm Strich hat man nachher weniger Geld, mehr zu tun. Also deswegen habe ich das Kulturverhinderungsgesetz etwas polemisch genannt.
Und Sie haben ja vor allem kritisiert, dass eigentlich das Pferd, was gut läuft, oder eines der Pferde, das gut läuft,
klar,
dass das quasi
zurückgebunden wird. Klar, was man sehen muss, ist, dass in diesem ganzen Bundesamt jetzt in der Sektion Kunst und Design in den letzten Jahren sehr, sehr gut gearbeitet wurde. Also da wird gefördert, da wird eben aber nicht einfach mit der seltsam bekannten Gießkanne einfach Gelder verteilt und dann gehen alle ein bisschen in die Ferien, sondern da wird sehr gezielt investiert. Die Bundesämter haben sich Kommissionen geschaffen, die sie beraten, die sehr gut aufgestellt sind. Da wird sehr engagiert gearbeitet, da wird sehr gezielt auch gefördert. Und beim Design ist es jetzt so, dass so oder so auf Bundesebene es ist schweizweit die einzige Institution, die überhaupt Design fördert. Es gibt auch bei den Kantonen eigentlich keine Designförderung. Also gibt es nirgendwo irgendwelche anderen Töpfe, die man jetzt auftun könnte. Und gleichzeitig ist es eben so, dass seit dem Engagement des Bundesamtes, jetzt zum Beispiel im Fall der schönsten Schweizer Bücher, seit 1999, in diesen, was sind das, 12, 13 Jahre, der Wettbewerb, der vorher auch unterstützt wurde, aber eben nicht unter der Federführung des Bundes, dahingedümpelt ist, halt enorm zugelegt hat und eine enorme Ausstrahlungskraft auch im Ausland gewonnen hat. Und das ist die Frucht eigentlich einer sehr, sehr disziplinierten Förderungsarbeit, die mit viel Engagement und mit relativ wenig Mitteln geführt wird.
Also man schießt sich da quasi ins eigene Bein,
genau,
wenn ich das richtig verstanden habe, Cornel Windlin. Thomas Kramer, Sie waren ja an diesem Anlass im Helmhaus auch. Wie ist denn diese Kritik bei Ihnen angekommen von Cornel Windlin?
Ja, die Kritik ist bei mir, wie bei den allermeisten, die da waren, sozusagen sehr gut angekommen, weil sie vieles, was man gerüchteweise schon wusste, in deutliche Worte gefasst hat und auch die Feierstimmung der anwesenden Buchspezialisten und Buchgestalterinnen und Buchgestalter noch um ein Thema erweitert hat, über das man dringendst auch reden sollte. Von daher war das sehr gut, dass Cornel diese Rede so deutlich gehalten hat. Es ist ohnehin einfach wichtig zu sehen, dass dieser Wettbewerb neben dem internationalen Echo, über das wir jetzt schon viel geredet haben, einfach auch ein großer Ansporn für Buchgestalter und Buchgestalterinnen selbst ist. Sich wirklich zu messen, zu schauen, einzureichen, zu sehen, was haben die anderen gemacht. Es ist wirklich eine Diskursplattform geworden. Das habe ich erst jetzt, seit ich im Verlagswesen tätig bin, so gemerkt. Es ist eine Diskursplattform für die Buchgestalterinnen und Buchgestalter aus der ganzen Schweiz, also auch aus dem Welschland. Und es ist ein wichtiger Ort, wo diese Diskussionen geführt werden, wo man schauen kann, was hat wer Neues gemacht. Und man sieht dann auch, dass in künftigen Jahren gewisse Lösungen so herstellerischer Art dann plötzlich wiederkommen, die man irgendwann mal neu entdeckt hat. Und das ist wirklich wichtig für diese Gestalterszene, die ansonsten nicht reich gesegnet ist mit Treffpunkten. Es gibt keine Literaturtage Solothurn für Buchgestalter, es gibt kein Filmfestival Locarno und weiß nicht wo überall noch Filmfestivals, sondern es ist quasi der Ort, den die Schweizer Kulturpolitik den Buchgestalterinnen und Buchgestaltern offeriert, damit die miteinander im Gespräch bleiben können.
Sehen Sie aufgrund der Reaktionen, Cornel Windlin, dass es da vielleicht doch noch ein Umdenken geben könnte? Oder ja, wie sieht die Situation im Moment aus?
Das ist zu hoffen. Ich habe diese Anmerkung damals gemacht, eben genau wie Thomas gesagt hat, eben um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Engagement gefordert ist, auch von den Leuten, die sich dafür interessieren, und dass es nicht einfach weiterhin einfach so auf dem Tablett serviert werden kann. Und das ist sehr wichtig gewesen, glaube ich, dass da ganz viele Fragen gekommen sind. Und im Moment ist es unklar. Ich bin Mitglied der Schweizerischen Designkommission. Da wird es nochmal eine Budgetsitzung geben Anfang September, wo wichtige Budgetfragen besprochen werden. Konkrete Verteilungskraft haben wir, Befugnisse haben wir da keine, aber wir können beraten und wir können unsere Forderungen oder unsere Vorstellungen mindestens konkret begründen. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute verstehen, dass es eben nicht darum geht, einfach irgendwas ins Blaue hinaus zu fördern. Es gibt ganz verschiedene, es ist auch nicht einfach nur ein Gestalter, Jekami, wie soll man sagen, sehen und gesehen werden und treffen, sondern es ist, es hat auch ganz konkrete wirtschaftliche Auswirkungen. Also zum Beispiel, es gibt einen Fall, den ich kurz anführen möchte, eine kleine Druckerei.
Noch ganz kurz, weil wir zum Schluss kommen sollten.
Die kleine Druckerei Odermatt zum Beispiel in der Innerschweiz, im Engelberger Tal. Ein Kleinstbetrieb, der die junge Generation übernommen hat von den Eltern. Da wurde praktisch ein Tagesgeschäft gemacht mit ganz normalen Akzidenzdruckern. Weit entfernt von Buchdruck und so weiter, hat sich neu positioniert, vor ungefähr 15, 20 Jahren würde ich jetzt, ist das wahrscheinlich her, hat in neue Technologien investiert und hat dann im Zuge dieser Veränderungen auch begonnen, Bücher zu produzieren. Ist dann mehrmals ausgezeichnet worden über diesen Wettbewerb, hat sich eigentlich jetzt durch diese ganze Profilierung im Wettbewerb international so weit irgendwie hervorheben können, dass inzwischen ganz renommierte Galerien in New York ihre sehr aufwendigen und sehr teuren Bücher in der Schweiz druckt und in der Schweiz bindet, trotz des hohen Frankenpreises, weil die Qualität unvergleichlich gut ist, weil die Präzision da ist, weil sie Lösungen anbieten, die sonst niemand kann. Und das ist auch eine Erfolgsgeschichte zum Beispiel dieses Wettbewerbes.
Cornel Windlin, nochmal ein Plädoyer, also für diese auch wirtschaftsfördernde Kraft des Wettbewerbs. Wir müssen es für heute hierbei bewenden lassen. Ich danke Ihnen beiden, Thomas Kramer, Cornel Windlin, dass Sie für dieses Gespräch ins Studio gekommen sind.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.